Werbung.
Finding great candidates to hire can be like, well, trying to find a needle in a haystack. Sure, you can post your job to some job board, but then all you can do is hope the right person comes along. Which is why you should try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/zip. ZipRecruiter doesn't depend on candidates finding you. It finds them for you. Its powerful technology identifies people with the right experience and actively invites them to apply to your job. You get qualified candidates fast. So while other companies might deliver a lot of hay, ZipRecruiter finds you what you're looking for. The needle in the haystack.
See why 4 out of 5 employers who post a job on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day. ZipRecruiter, the smartest way to hire. And right now, you can try ZipRecruiter for free. That's right, free, at ZipRecruiter.com/zip. That's ZipRecruiter.com/zip. ZipRecruiter.com/zip.
Werbung Ende.
Team Wallraff, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Team Wallraff. Heute sprechen wir über unsere neueste Recherche und ein Thema, das wirklich jeder kennt. Wir alle bestellen Pakete online, warten auf unsere Pakete, hoffen, sie kommen schnellstmöglich und natürlich heile bei uns an. Und der Versand soll doch bitte am besten kostenlos sein. Wir haben Undercover in einem der größten Paketzustelldienste recherchiert, DPD. Mein Name ist Lisa und ich sitze hier mit Alex.
Hi, hallo.
Wir arbeiten beide als ReporterInnen bei Team Wallraff und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Alex, DPD transportiert jährlich ca. 350 Millionen Pakete in Deutschland.
Ja.
Die Zustellung wird aber ausschließlich durch sogenannte Subunternehmer übernommen. Und da beginnt ja auch schon das Problem, haben wir gemerkt. Von Schwarzarbeit über Paketfahrer, die für einen Schlafplatz im Mehrbettzimmer 400 Euro zahlen müssen, bis zum Fahren von Transportern mit kaputten Bremsen. Man kann ja wirklich sagen, es war eine wilde Recherche. Aber darüber wollen wir gleich genauer reden. Du hast als Zusteller bei mehreren dieser Subunternehmen von DPD in Berlin gearbeitet. Erzähl uns doch erstmal, wie es zu der ersten Bewerbung kam und was war eigentlich dein erster Eindruck?
Ja, der erste Eindruck war auf jeden Fall chaotisch und es ging gleich auch so los bei der Bewerbung, denn ich habe mich über Kleinanzeigen beworben, da war eine Stelle offen, 3.000 Euro oder bis zu 3.000 Euro netto mit dem Arbeitsbeginn um 7.30 Uhr, das hörte sich alles ganz moderat an und dann habe ich über Kleinanzeigen einfach, wie man das so macht, wenn man irgendwas Gutes gesehen hat, was man sich kaufen möchte, habe ich da einfach hingeschrieben und gesagt, hi, ich bin der Tobias. Und das ist ein interessanter Job. Wie sieht's denn aus? Kann ich mal vorbeikommen? Und das war's dann schon. Die hatten lediglich meinen Vornamen Tobias von mir und meine Handynummer. Und dann bin ich dahin, wurde da auch erstmal an der Pforte beim DPD-Depot wurde ich empfangen. Und da hätte ich das erste Mal gedacht, dass ich irgendwie einen Führerschein oder einen Personalausweis oder irgendein amtliches Dokument vorzeigen müsste. Aber nichts. Gar nichts. Und ja, dann wurde ich abgeholt von meinem Vorarbeiter und zack, so begann schon mein erster Arbeitstag.
Und dann konntest du einfach loslegen, musstest nichts zeigen. Und wie war dann der erste Tag für dich?
Naja, am ersten Tag bei so einem Undercover-Job, ja, ist man erstmal aufgeregt. Man weiß ja nicht so richtig, was einen da erwartet. Man hat diesen Job noch nie gemacht. Man fühlt sich auch immer so ein bisschen fremd dort. Man lernt Leute kennen. Man kann sich das, kann man eigentlich, glaube ich, ganz gut damit vergleichen, wie man so aufgeregt ist, wenn man wirklich einen neuen Job irgendwo anfängt. Und dann der erste Tag ist erstmal alles so kennenlernen. Aber das ging gleich richtig zur Sache. Es war auch immer ein bisschen Verständigungsprobleme vorhanden, weil nicht alle Leute dort vor Ort Deutsch gesprochen haben. Mhm. Aber es war, wenn man sich das so vorstellt, habe kurz etwas ausfüllen müssen. Konnte das auch nur überfliegen, aber ich habe genau gesehen, dass es eigentlich eine Sicherheitsunterweisung war und eine Gefahrenhinweise von diesem Gelände, auf dem ich da bin und wie man sich zu verhalten hat. Aber war überhaupt keine Zeit, sich das anzugucken. Dann ging es gleich rein in dieses große Depot, wo dann die ganzen Förderbänder sind. Es war laut, wahnsinnig viele Pakete liefen da lang. Und jeder einzelne Fahrer hatte so wie so eine Art kleine Box. Und da standen dann in dem Fall schon vorsortiert die ganzen Pakete, die dann auf eine Tour müssen, die man dann ausfahren muss. Und und dann ging es eigentlich daran, genau zu gucken, wie fahre ich die aus, wann geht es los. Und da war es zum Beispiel bei uns jetzt so, wir hatten an dem Tag 53 Stops. Ja, das waren dann um die 80 Pakete. Und
das klingt ja erstmal ganz schön viel.
Ja, das ist aber gar nicht viel. Das habe ich auch gedacht in dem Moment. Nein, das ist sogar wenig. Also um mal, was natürlich, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber an Weihnachten oder so, dann können das wirklich, so habe ich das während der Recherche erfahren, auch mal 200 Stops sein. Ja, und Stops heißt nicht einzelne Pakete, sondern können auch mal pro Stop 2 oder 3 Pakete sein. Also ich schätze mal, dass man dann so bei 250, 260 Paketen landen kann. Aber okay, das ist Weihnachten, ne? Da wird ja eh erheblich mehr gekauft. Wir haben jetzt halt 53 Stops gehabt. Und das sind halt eine Menge Pakete in so einem großen, Transporter. Und man muss die auch erstmal in eine Reihenfolge bringen. Weil jedes Mal, wenn du irgendwo hinfährst, musst du alle Pakete wieder durchsuchen, wirst du verrückt. Also dann bist du nur am Suchen und nicht am Austeilen der Pakete. Und deswegen habe ich die alle mit einem Marker vorher durchbeschriftet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ne? Und so weiter. Dass ich halt genau wusste, wie ich die auch packen kann in dem Transporter, sodass ich die dann einfach wusste, okay, ich habe gerade Nummer 9 ausgeliefert, jetzt ist Nummer 10 dran, um die Pakete zu finden. Weil das Ganze wird vorgegeben, wenn man diese Pakete erstmal gescannt hat und eingeladen hat, errechnet dieser Scanner eine Tour, auf der du fährst. Und dieser Scanner ist dann später auch dein Navigationsgerät und leitet dich den ganzen Tag an, wo du hin musst. Und er sagt dir auch, wann du wo sein musst. Und das ist eigentlich das größte Problem, weil du halt einen totalen Zeitstress dadurch hast. Ja?
Also dieser Scanner bestimmt irgendwie deinen Tag und bestimmt auch die Zeit, wann musst du wo sein. Was kostet denn dabei am meisten Zeit? Bei der Zustellung?
Tja, also es ist jedes Mal, wenn man irgendwo hinfährt und auf die Klingel drückt, denkt man nur, bitte sei zu Hause. Das ist das Erste, was man hofft, weil man hat, der Scanner gibt dir genau, in dem Fall bei mir waren es in dem einen Fall 5 Minuten und in dem anderen Fall waren es 5:30 pro Paketzustellung. Das hört sich erstmal viel an pro Paket, aber das ist nicht viel. Du musst dich richtig, richtig beeilen. Und wenn dann keiner da ist, bis du dann zum nächsten gegangen bist oder eventuell musst du ja hoch auch in den dritten Stock. Und dann, dann nimmt das der Nachbar nicht an. Dann musst du zum nächsten klingeln. Also das zieht sich alles. Also und wirklich das Schlimmste ist, Leute sind nicht da und die Nachbarn nehmen das Paket nicht an. Also es gab wirklich Situationen, da habe ich das ganze Haus abgeklingelt und mir wurde 3 oder 4 Mal gesagt, nee, ich nehme nichts für meinen Nachbar. Also auch komisch, finde ich auch unverständlich, keine Ahnung, was wieder so die Nachbarschaft ist, aber das hat total viel Zeit gekostet. Aber auch so etwas wie ein Stau oder in dem einen Fall gab es, bei der einen Tour gab es eine neue Baustelle, ja. Das ist ja alles in diesem Scanner, der dir diese Route vorgibt, da ist einfach nur alle 5 Minuten musst du ein Paket abgeben. Und was dazwischen passiert, irgendetwas, das kannst du gar nicht mehr beeinflussen. Das heißt, wenn du einmal irgendwie hinten dran hängst, musst du das beim nächsten Mal unter 5 Minuten schaffen, weil du hast nur 1 Stunde Zeit, diese Pakete abzugeben. Also da gibt es einen Startpunkt, der früheste mögliche Zeitpunkt, ein Paket abzugeben und der späteste. Und das ist genau 1 Stunde, 60 Minuten. Und in diesem Zeitraum muss das Paket abgegeben werden. Und dann gibt es sogar auch...
Warum ist das denn überhaupt so wichtig, dass du das innerhalb unbedingt in dieser Stunde abgeben musst? Weil ich sag mal, klar, man möchte jetzt nicht diverse Überstunden machen und man muss im Zweifel vielleicht das Paket sonst am nächsten Tag abliefern. Aber warum ist das noch wichtig?
Ja, das soll eigentlich dem Kunde zugutekommen, ne? Damit er, wenn der in seine, in dem Fall DPD-App reinguckt, sieht, heute kommt das Paket zwischen 10 und 11 Uhr. Ja, Und dann kann er das halt sich einteilen und muss nicht die ganze Zeit zu Hause sein. Das kennt ja jeder, ne? Man erwartet einen Handwerker oder sonst was. Es nervt ja auch diese Warterei und schränkt dich in deinem Tagesablauf ein. Aber, und das habe ich, glaube ich, in dieser ganzen Zeit nur ein oder zweimal erlebt, dass jemand, ein Kunde, das aktiv auch genutzt hat und dann in der App geschrieben hat, hey, ich bin nicht da, und hat einen anderen Auslieferungstag und Zeitraum ausgewählt, ja. Das erleichtert natürlich das immens für die Paketzulieferer. Ja, aber das habe ich tatsächlich nur ein einziges Mal erlebt. Ansonsten ja, muss man halt klingeln und gucken, ob jemand da ist. Ja, und das Entscheidende ist, wenn du dein Paket nicht abgeben kannst, dann landet es am nächsten Tag zusätzlich auf deiner Tour. Das heißt, alles, was du nicht wegschaffst, kommt nächsten Tag obendrauf.
Das klingt ja danach, dass ja halt sei man als Zusteller da auf jeden Fall sehr abhängig davon, ob die Kunden da sind, die bestellt haben, oder eben die Nachbarn annehmen oder überhaupt, wie sich die Bestellenden, sag ich mal, verhalten. Was können wir denn jetzt als Besteller tun, um da irgendwie den Zustellern entgegenzukommen oder denen die Arbeit so ein bisschen einfacher zu machen? Wie hast du das erlebt?
Ja, ich, also man ist, eigentlich ist man auf die Mithilfe sozusagen der Kunden angewiesen, ja. Was natürlich wirklich hilft, ist, wenn einem jemand entgegenkommt, ja, oder man freut sich auch darüber, wenn man mal ein Trinkgeld bekommt, weil das ist halt auch echt wahnsinnig schwer, diese Arbeit, ne? Weil du kannst ein Paket von 31 Kilo haben, also ich meine, da waren auch manche schwerer, also viel Betten, also so neue Matratzen waren dabei, dann irgendwelche, auch solche Schränke, ja, nicht zusammengebaute Schränke, so wie man das kennt, wenn man irgendwo im Möbelhaus Sachen eingekauft hat, sowas wird viel transportiert, aber auch wieder wahnsinnig viele Reifen und sowas, und das wiegt alles. Und wenn man dann zum Beispiel jemanden hat, der hat gleich 2, 3 solcher schweren Pakete und wohnt dann im dritten Stock, und das musst du dann alles innerhalb von 5 Minuten abgeben, ist eigentlich nicht zu schaffen. Also du kommst manchmal völlig fertig dort an, willst dann nur noch dein Paket abgeben. Und deswegen ist es auch so wichtig, wenn man unten an der Tür klingelt, sich genau zu merken, in welcher Etage wohnt der Kunde, ne? dass man das abfragt. Weil mir ist es auch passiert, dass ich dann, hat erstmal keiner reagiert, und ich habe dann nochmal bei einer zweiten Person geklingelt im Haus, weil ich dachte, na, dann kann ich da vielleicht das Paket abgeben. Ja, und wenn du dich dann irrst, alles nach oben schleppst und dann merkst, oh nee, der wohnt ja 2 Etagen tiefer, dann musst du das alles wieder runtertragen. Also ich war abends schon echt immer platt. Ich hab dann mal mein Telefon abends geguckt, so 100 Etagen bin ich jeden Tag Minimum gelaufen, ne? Und das mit Paket in der Hand, das ist schon echt heftig. Und dazu dieser Stress von diesem Scanner, weil der immer sagt, du musst in diesem Zeitfenster bleiben. Da haben sich auch skurrile Sachen ereignet. Zum Beispiel war ich einmal ganz am Anfang meiner Tour zu früh und konnte ein Paket abgeben. Ich war davor einfach schnell und konnte die Sachen abgeben. Und dann habe ich probiert, mein Paket zu scannen. Der Kunde war auch da, stehe vor ihm und scanne oder will das scannen, das Paket. Und es geht nicht. Das ist dann gesperrt. Man darf auch nicht zu früh kommen. Also man darf, ich war da 3 oder 4 Minuten zu früh. Und ja, dann stand ich da. Der Kunde guckte mich mit großen Augen und so, wie, Sie können mir da jetzt nicht das Paket geben? Nein, ich kann das nicht einscannen, weil das wäre dann wie ein Verlust für mich. Also ich hätte das Paket dann verloren, weil ich es nicht gescannt habe. Ja, also das ist schon echt verrückt, was dieser Scanner mit einem macht. Der führt einen wie so ein Roboter den ganzen Tag durch die Arbeit. Das ist schon echt verrückt, ja. Aber deine Frage war ja, wie kann man das erleichtern, ja? Und das ist einfach freundlich sein, entgegenkommen, Trinkgeld geben und wenn
Pakete die vielleicht für die Nachbarn annehmen. Gucken,
Die Fahrer, sie auch mal fragen, ob sie aufs Klo müssen, weil das ist definitiv auch ein Problem. Wenn du morgens anfängst, bis abends die ganze Zeit auf den Beinen bist, da rumrennst in der Stadt.
Konntet ihr mal Pausen machen? Wie lange habt ihr denn so gearbeitet, jetzt zum Beispiel an deinem ersten Tag?
Also Pausen haben wir gar nicht gemacht. Am ersten Tag, ich war um 7.30 Uhr da, dann haben wir angefangen einzuladen, so ab 8 Uhr, und wir waren gegen 19 Uhr waren wir dann zurück. Also es ist schon ein langer Tag, 10, 11 Stunden, das war es schon, und wir waren zu zweit, ne? Also normalerweise ist das die Arbeit von einem Fahrer und wir konnten uns natürlich unterstützen und helfen, auch wenn mal mehrere Pakete an einem Standort waren, dann konnten wir die ja zusammen gut tragen. Ja, aber trotzdem war echt ein langer und ein harter Tag.
Ja, aber also irgendwann muss man ja mal auf Toilette. Was habt ihr denn dann gemacht, wenn ihr keine Pausen machen konntet?
Da hatte ich einen Vorteil, weil ich hatte noch nicht die DPD-Kleidung, weil mein Kollege, der mich angelernt hat, ich habe dann irgendwann, ja, wie ein Hund irgendwo wild gepinkelt. Ja, es ging einfach nicht mehr. Aber mein Kollege, wir sind immer rumgefahren, der hat ja diese DPD-Sachen an und war dann natürlich auch gleich als Fahrer erkennbar. Und der hat halt ewig geguckt, wenn er mal eine Dixie-Toilette oder so am Straßenrand gesehen hat, ist er da hin und hat geguckt, ob die offen sind. Aber die waren eigentlich fast immer verschlossen. Dann ist er irgendwann eine Toilette bei einem Restaurant und hat da gefragt, ob er kurz aufs Klo kann. Und ja, aber das ist verrückt, dass solche Sachen dann, ja, das, also ich war einfach erstaunt in dieser Situation, was das für einem für einen Stress machen kann in so einem Arbeitsalltag. Mal, ich muss jetzt einfach pinkeln. Es geht jetzt nicht anders, ja. Und ja, also man fühlt sich nicht gut dabei. Das ist irgendwie ja, so ein bisschen erniedrigend. Ich habe auch dann, als wir da einmal da standen, habe ich einen DHL-Fahrer gesehen. Der kam auf einmal mit einem Becher raus, mit einer gelben Flüssigkeit drin und der kippte das dann in den Gulli an der Straße und guckte mich nur grinsend an. Mir war auch klar, was der gemacht hatte. Der hat halt in seinem Fahrzeug in den Becher gepinkelt, weil das die schnellste Variante ist und hat es dann einfach in den Straßengulli gekippt. Ja. Also das sind schon schlimme Arbeitsbedingungen.
Ja, ja. Wir haben ja in deinem Einsatz gesehen, dass die Subunternehmer einige Gesetze da nicht so ernst nehmen. Gegen was wurde denn da alles so verstoßen und was hat dich am meisten schockiert?
Ja, also das, was in den Arbeitsverträgen steht, ist meistens okay. Also ich habe auch einen Arbeitsvertrag bekommen, wo ein Stundenlohn drin stand, aber mir hat man knallhart gesagt, nee, du wirst pauschal pro Tag bezahlt, etwas über 100 Euro, so 110 Euro und das Ganze netto. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll, wie man eine Ansage machen kann, hey, du kriegst alles in netto. Man weiß ja gar nicht, in welcher Steuerklasse man ist. Aber dann wurde mir ganz schnell klar, wie das funktioniert, weil als ich dann mit dem Subunternehmerchef telefoniert hatte, der meinte dann zu mir, ja, am besten ist, du machst einen Minijob, das ist am günstigsten für mich und den Rest zahle ich dir dann am Ende des Monats einfach so in bar. Ach. Das war eine ganz klare Ansage, der will mich schwarz bezahlen, ne? Und möchte natürlich viele Lohnnebenkosten sich einsparen als Minijobber, ne? Musste nichts abführen. Ja, und das hat er, also gleich am ersten Tag hat er mir das so gesagt und angeboten und auch alle meine anderen Kollegen, die haben das genauso gemacht. Es gab zwar jemand, der hat wohl einen Halbvertrag gehabt, also zu 50% seines Geldes hat er abgerechnet und den Rest schwarz war, aber die anderen waren sonst alle auf Minijob unterwegs. Und das ist natürlich krass. Also da geht ja so viel vorbei, auch also was da alles nicht bezahlt wird. Ja, das ist eine Straftat. Und das ist, finde ich, schon heftig, dass in diesen Subunternehmen immer völlig normal ist. Eigentlich überall, wo wir bei unseren Recherchen reingeguckt haben, war das so. Und das finde ich halt auch schockierend, dass das in so einem Unternehmen wie bei DPD stattfindet. Ja, dass alle Subunternehmer, wo wir recherchieren konnten, solche ja, Tricksereien angewandt haben, um möglichst die Lohnkosten zu drücken, ja. Und dazu kommt ja auch nochmal bei so einer Pauschalzahlung von etwas über 100 Euro am Tag. Man musste ja so lange arbeiten, bis alle Pakete ausgeliefert sind, ja. Mhm. Und wenn ich das in 5 oder 6 Stunden schaffe, dann ist das kein Problem mit diesen 100, etwas knapp über 100 Euro. Aber wenn ich mal 10, 11, 12, 13 oder noch mehr Stunden arbeiten, da bin ich ja weit unter Mindestlohn. Und das ist natürlich auch ganz klar verboten, das ist gesetzeswidrig. Und das zeigt halt auch wieder, was da für ein Druck auf den Fahrern ist, ja, dass die das mit sich machen lassen, pauschal sich bezahlen zu lassen, weil wenn sie nicht parieren, dann fliegen sie raus. Ist ja auch genauso, wenn du ein Prio-Paket nicht rechtzeitig abgibst, dann musst du 250 € Strafe zahlen. Oder wenn du einen Außenspiegel abfährst, wurde mir gesagt, dann musst du 800 € zahlen, ja. Also die werden für jede Sache zur Kasse gebeten, und das war ja bei mir noch harmlos, weil ein Kollege, der Vlad, der hat noch ganz andere Sachen ja erlebt. Ja.
Die Scanner, die werden ja auch vermietet von DPD selbst. Also DPD muss doch eigentlich über diese Arbeitszeiten theoretisch Bescheid wissen oder könnten es jedenfalls einsehen.
Definitiv. Das können die auf jeden Fall sehen. Die Scanner fangen ja auch erst an zu arbeiten, wenn praktisch die Pakete über das Band an den einzelnen Touren dann fertig liegen, ja. Aber spätestens dann, wenn man diesen Scanner einsetzt, und das ist ungefähr, ich würde mal schätzen, so 1,5 bis 2 Stunden bevor du das erste Paket ausgibst, weil du musst ja dann noch in dein Zielgebiet fahren und die Sachen alle einladen und das dauert ja alles Zeit, dann sehen die das und spätestens mit dem letzten Paket, was du abgibst, hast du ja auch eine Zeit. Und dann fährst du ja wieder rein zum Depot und gibst den Scanner ab und meldest dich ab. Und das sieht man garantiert auch. Das weiß ich nicht, da habe ich die Informationen nicht dazu, ob das DPD sieht. Ja. Aber normalerweise musst du ja sehen, von wann bis wann war dieser Scanner in Benutzung. Und dann weißt du auch, wie lange wurde gearbeitet. Ja. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass DPD eigentlich wissen müsste, dass was sie dort zahlen an die Subunternehmer, dass da ganz prekäre Arbeitsbedingungen herrschen, ja, und dass da auch ganz oft nicht Mindestlohn gezahlt wird. Das ist meine Meinung, ja.
Ja, ja. Ja, neben dir hat ja auch unser Kollege Vlad undercover bei einem DPD-Subunternehmen gearbeitet. Der Vlad hat einen ukrainischen Migrationshintergrund und hat sich deshalb auf eine ukrainische Stellenanzeige beworben. Und da war das Besondere, dass sie nicht nur einen Job angeboten haben, sondern auch eine Unterkunft für ihn. Und da hat er ist dann da eingezogen für eine Nacht und hat dort auf engstem Raum mit mehreren anderen Männern leben müssen und sollte dafür 300 bis 400 € waren es für ein Bett bezahlen, hat aber in einem Dreibettzimmer gewohnt. Was sagst du dazu? Was hat er da noch erlebt?
Ja, das haben wir auch schon bei anderen Recherchen erlebt, dass immer mehr versucht wird, Arbeitskräfte aus dem Ausland zu rekrutieren. Und denen wird dann sonst was versprochen, ja, wie in dem Fall ganz tolle Unterkünfte oder eine wahnsinnig gute Bezahlung. Und wenn sie dann erstmal hier sind, sind sie auch in irgendeiner Weise komplett abhängig. Weil wenn du keinen Schlafplatz irgendwo hast und du kommst in ein fremdes Land und dir wird angeboten, ja, hier, das ist dein Schlafplatz, dann nimmst du den. Also es gibt ja keine Chance. Dazu sind ja die Bezahlungen auch nicht so hoch, dass der dann einfach mal ins Adlon in Berlin ziehen kann oder sonst in irgendein Hotel. Ja. Die werden ja einfach auch so schlecht bezahlt. Und dann bist du deinem Chef ausgeliefert. Ja? Bist in einem fremden Land, bist abhängig von diesem Arbeitsplatz und von der Unterkunft auch noch zusätzlich. Ja? Und dann wird halt auch so viel Geld genommen. Ja? Da arbeitest du dann erstmal 3-4 Tage nur für deinen Schlafplatz in einem Mehrbettzimmer, ja. Und was wir auch erlebt haben, sind zum Teil diese Unterkünfte extrem heruntergekommen. In dem einen Fall lief das Wasser durch die Decke oder riesige Spinnen sind da raus und reingelaufen, weil es einfach total undicht war, alles an diesem Haus. Also da gab es ganz schlimme Situationen. Jetzt bei Vlad ging es einigermaßen, ja, bei unserem Kollegen. Aber trotzdem, du zahlst dann halt wirklich, ich glaube, 350 € waren es genau in seinem Fall für ein Bett in einem Mehrbettzimmer. Ne? Und wenn du dir dann auch überlegst, was diese Subunternehmer da zusätzlich noch mit verdienen, ne, dann sind da, weiß nicht, 3-4 Räume, in jedem schlafen 3 Leute, dann sind es mindestens 9 bis 12 Leute mal 350 €. Da kommt ordentlich was zusammen jeden Monat. Ne? Also die werden schon ordentlich ausgenutzt, die Fahrer.
Ja, unglaublich. Wir haben ja DPD und die Subunternehmen genau mit diesen Recherchen konfrontiert.
Ja.
Und was kamen da für Rückmeldungen?
Ja, also wir haben wirklich sehr ausführliche Fragen zu jedem einzelnen Missstand gestellt. Ja, das ist auch ganz wichtig. Da müssen wir, das nennt sich sozusagen die journalistische Sorgfaltspflicht. Und wir müssen zu jedem Vorwurf, den wir benennen, müssen wir auch unser Gegner, in dem Fall DPD, die Möglichkeit einräumen, sich dazu zu äußern. Und das ist für uns auch immer ganz wichtig und wir wollen das auch unbedingt, dass das immer passiert, weil wir dann die Zusammenhänge verstehen und noch tiefer auch in diese Recherche einsteigen können und vielleicht auch einfach Sachen nicht verstanden haben. Ja? Aber in dem Fall ist das jetzt einfach so gewesen bei DPD. Die haben uns so eine Seite geschickt, ja, mit ganz pauschalen Antworten, die überhaupt nicht auf konkrete Fragestellungen von uns eingegangen sind. Wie es zum Beispiel sein kann, dass es diese Schwarzgeldzahlung oder diese Angebote von Subunternehmern gibt oder Fragen zum Tracker, wie dem Arbeitsdruck und der Arbeitssicherheit. Wir haben ganz viele Fragen dazu gestellt und das wird alles immer nur pauschal. Ja, das ist bei uns wichtig im Unternehmen und also man ist halt da, finde ich, total ausgewichen und geht nicht konkret auf die Missstände ein. Ja, das ist natürlich eine ziemlich merkwürdige Strategie. Sowas haben wir eigentlich in der Vergangenheit nur selten erlebt, weil oft nehmen das dann Geschäftsführungen auch zum Anlass, um zu sagen, hey, wir hinterfragen uns, weil da sind Missstände und wir wollen dann etwas ändern. Also die gehen vorwärtsgewandt aus dieser Sache raus, aber das jetzt alles so, finde ich, macht so den Eindruck, wir nehmen das nicht ernst, also wir kehren das so unter den Tisch. Also so hat es auf mich gewirkt und das ist natürlich schade, aber auch beängstigend und deswegen bin ich jetzt auch gespannt, was jetzt in den nächsten Tagen nach der Ausstrahlung passieren wird, weil meiner Meinung nach kann DPD bei dem, was wir recherchiert haben, diese Art der Kommunikation überhaupt nicht weiterfahren, weil das werden alle Leute den Kopf schütteln und sagen, hey, ihr müsst was machen in eurem Unternehmen. Wie kann denn so etwas sein? Ja, mal schauen, was kommen wird.
Ja, wir hoffen natürlich sehr, dass wenn Sie das auch als Film sehen und nicht nur jetzt schriftlich gelesen haben, dass Sie es dann vielleicht ernster nehmen und dann nochmal auf uns zukommen. Wir wären auf jeden Fall offen, da nochmal ins Gespräch zu gehen und
absolut
zu informieren. Genau. Ja, danke Alex erstmal für die spannenden Einblicke in die Recherchen. Gibt es noch was, wo du sagst, das möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben?
Ja, also ich finde, dass erstens wir Kunden ein bisschen mehr Verständnis dafür haben sollten, wer da so ganz hastig immer die Treppe hochgerannt kommt und ja, einfach mal ein bisschen freundlicher zu den Paketzustellern zu sein, ihnen vielleicht mal ein Trinkgeld zu geben und ihnen auch mal entgegenzukommen. Ja, wenn ich in einer dritten Etage wohne, dann kann ich ruhig mal anderthalb Etagen weiter nach unten gehen. Das ist das, was uns betrifft. Aber die Rahmenbedingungen müssen sich ändern. Also man hat zum Beispiel gesehen, in der Fleischindustrie, da hat man es verboten, diese Subunternehmerstrukturen. Ja, das hat etwas gebracht. Das ist nicht alles perfekt, aber es ist erheblich besser geworden jetzt. Und ich meine, das muss man auch bei den Paketzustellern so einführen, dass Subunternehmerstrukturen verboten werden, ja, weil DPD muss Verantwortung für ihre Mitarbeitenden übernehmen und dann sind da nicht noch irgendwelche anderen Strukturen dazwischen, ist direkter Ansprechpartner auch bei Problemen. Jetzt ist das, wenn ein Fahrer Probleme hat mit seinem Subunternehmer, stellt sich halt DPD hin und sagt, ja, klär das bitte mit dem, du bist ja nicht bei uns angestellt, ja. Und das bietet natürlich viel Angriffsfläche, ja, und ist natürlich wahnsinnig schwer für die FahrerInnen damit umzugehen. Und es muss natürlich auch noch mehr, es gibt ja das Paketschutzgesetz, was eigentlich ein guter Ansatz ist. Es ist meiner Meinung nach nicht weitreichend genug, ja. Es müssten noch mehr Kontrollen von Zoll und Polizei stattfinden, um diese Strukturen, um da Licht reinzubringen. Ja, also das Paketschutzgesetz besagt ja schon oder zielt darauf ab, dass gerade Sozialabgaben alle abgeführt werden und all so etwas. Und ich meine, man kann das schon rausfinden. Wenn bei mir auf einmal alle beim so Subunternehmerstrukturen auf Minijob-Basis arbeiten, dann weiß ich auch, dass der nicht jeden Tag bei mir aufschlagen kann hier im Depot, wenn der einen Minijob hat, weil das ist einfach nicht machbar, ja. Und Und oft sind auch persönliche Daten direkt wegen der Scanner hinterlegt von den Mitarbeitenden der Subunternehmer bei DPD. Also die wissen schon, wer da arbeitet. Und ne, also man kann, wenn man wollen würde, sage ich jetzt einfach mal von DPD-Seite aus, könnte man da sehr, sehr viel mehr tun und den Subunternehmern auf die Füße treten und gucken, ob vernünftige Arbeitsbedingungen herrschen, ob vernünftig bezahlt wird, ob alle Abgaben bezahlt werden. Und das kommt einfach jetzt viel zu kurz. Dachte man, das ist der große Wurf, dieses Paketschutzgesetz, aber nein, das ist nein, da muss noch erheblich nachgebessert werden.
Ja, absolut. Also vielen Dank nochmal, Alex. Für alle, die jetzt neugierig geworden sind oder die die Sendung verpasst haben, Team Wallraff Reporter Undercover ist ab sofort in der RTL Plus Mediathek abrufbar. Das war unser Podcast heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.